Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Auf und davon an den Ort reisen, von dem man schon immer geträumt hat. Das ist im Moment nicht ganz so einfach und in der DDR war es nahezu unmöglich. Wie es doch ging, davon erzählt Jakob Hein in seinem neuen Roman Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Und ich freue mich gleich, mit ihm darüber zu sprechen. Unbeschwert auf Reisen zu gehen, davon träumt so mancher in Corona-Zeiten. Immerhin gibt es die Aussicht, dass das in absehbarer Zeit wieder geht. In der DDR, da war das anders. Wer dafür Paris schwärmte, der konnte eigentlich nur auf die Rente hoffen. Was für eine junge, schöne Frau wie Annika in Jakob Heins neuem Roman auch kein wirklicher Trost sein kann. Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken heißt sein Buch. Und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen darüber sprechen. Herzlich willkommen, Jakob Hein.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Ebenso. Das ist ja wirklich eine bestechende Idee, fand ich. Annika träumt von Paris, Peggy, von einem Live-Konzert mit der Band The Cure. Alles in der DDR der 80er Jahre unmöglich für diese jungen Frauen. Und dann hören sie von so einem seltsamen Typen im unteren Odertal, der sie mit Hypnose auf die Reise ihrer Träume schicken kann. Das ist ja eigentlich so eine super Fluchtidee, das kann man doch gar nicht erfinden. Hat so eine Hypnose-Kommune in der real existierenden DDR gegeben oder ist das nur ihre Fantasie?
Na, ich liebe ja an Literatur immer dann, oder Kunst im Allgemeinen, wenn sie so Wirklichkeiten erfindet, die eigentlich, die es hätte geben müssen oder die es mindestens irgendwo geben müsste. Und das ist eben, interessanterweise ist mir da vor 2 Jahren im März, als dann die Flugzeuge alle da am Boden blieben, ist mir dann dieses eingefallen und auch diese Parallelität, dass man eben jetzt nicht mehr reisen kann und dass es das doch eigentlich schon längst hätte gegeben haben müssen. Und dann ist mir eben eingefallen, wie das dann alles so aussehen würde und wo der Typ herkommt, der dann da plötzlich so eine Hypnose, also dem dann so ein Hypnosehof eigentlich ja zuwächst. Also er macht das ja von sich aus gar nicht, sondern die Frauen drängen ihm ja praktisch eigentlich diese
das
Unternehmung
stimmt.
auf.
Ja, dieser Michael, das ist ja auch so ein Typ, der irgendwie nie nirgendwo so richtig reinpasst. Er geht ins kleine Dorf seiner Oma zurück, da auf den Bauernhof. Er hat vorher Psychologie studiert, wurde dann vom Studium ausgeschlossen, weil er Schopenhauer und Marx zusammen gedacht hat. Das ist so, ja, jemand, der macht sich auch wegen nichts so richtig verrückt, ist relativ entspannt, dem ist vieles völlig egal. Was ist das für einer? Wen hatten Sie da so vor Augen?
Er ist eigentlich ein Philosoph, ne? Er ist so jemand, der lieber denkt und lieber wenig handelt und der eigentlich das Leben eben probiert, so wie es ist, zu begreifen, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu wörtlich das nimmt. Und ja, Hypnose hat ihn begeistert im Studium, bevor er rausgeflogen ist. Das Wissen konnten sie ihm dann eben nicht mehr nehmen und so ja, landet er da. Und als sich dann eben rumspricht, dass man mit dem quasi nach London, New York und Nashville fahren kann, da wird dann so die Nachfrage nach seinem Angebot schnell sehr groß. Das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen. Also in der DDR gab es ja wirklich schlechte Möglichkeiten zu reisen und warum sollte man nicht das mal probieren? Selbst wenn es schief geht, hätte man ja immer noch dann einen genauso doofen Urlaub wie so ein FDGB-Urlaub, findet man ja immer noch irgendwie. Also das mir erscheint alles plausibel, was da steht. Leider habe ich wenig Belege dafür. Ich habe dann bei der Stasi-Unterlagenbehörde noch die Unterlagen probiert zusammenzukriegen für Hypnose und Staatssicherheit. Da gab es ein bisschen was, aber die Leute in Bulgarien, also die Geheimdienste in Bulgarien, waren da sozusagen noch emsiger, was den Einsatz von Hypnose zur geheimdienstlichen Tätigkeit betrifft.
Aber ich fand, Ihr Buch ist auch irgendwie eine Hommage an schräge Vögel in unseren durchoptimierten Zeiten, oder nicht?
Ja, also ganz bestimmt. Es ist ja, ich habe dann auch mit ganz vielen Freunden und Leuten, die eben in der DDR gelebt haben, habe ich dann eben auch rausgefunden, wie man eben so ein Leben jenseits des Mainstream führen konnte. Es gab ja diesen unsäglichen asozialen Paragraphen in der DDR, der auch sehr streng sozusagen verfolgt wurde. Und dann habe ich mir da eben so zusammenstellen lassen oder Hinweise geben lassen, wie man den eben umgehen konnte. kommt. Und deswegen machen die auch all diese Jobs, also Küchenhelfer, die nie in der Küche sind, oder Bibliothekar für eine Bibliothek von knapp 100 Büchern, Gärtnerhelferin auf dem Friedhof, der komplett von den Angehörigen gepflegt wird, Aktmodell. Also das sind alles reale Möglichkeiten gewesen, um sich diesem Erwerbszwang in der sozialistischen Wirklichkeit zu entziehen und was anderes zu machen.
Sie erzählen das mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail und sehr lustig, die ganze Tauschwirtschaft, ohne die das alles überhaupt nicht mehr funktioniert hätte. Sie selbst waren ja gar nicht so alt mehr in der DDR und haben vielleicht auch gar nicht mehr so viel mitgekriegt. Wie recherchieren Sie sich denn da rein? Ist da Ihre Familie eine gute Quelle?
Och, naja, also ich meine, ich bin ja immerhin 18 geworden in der DDR. Ich sage immer, zu meinem 18. Geburtstag wurde mir die Maueröffnung geschenkt. Also vieles hat man ja dann doch mitbekommen, also wie man überhaupt an Waren rankommt. Also auch wir wollten dann mal eine modernere Heizung haben. Und da habe ich schon mitbekommen, dass das dann alles über irgendwelche Beziehungen ging. Und man dann eben für eine Autoreparatur musste man dann Westhaarspray besorgen. Meine Mutter hat sowas dann oft gemanagt. Also wenn man da eigentlich wach war als Jugendlicher, hat man schon auch alles Wesentliche mitbekommen. Und es gibt ja den schönen deutschen Ausdruck, man reimt es sich zusammen. Und als Dichter reimt man sich da eben dann auch den Rest zusammen.
Aber wir wollen jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass Sie da so einen nostalgischen, irgendwie putzigen Roman über die DDR geschrieben haben. Ich fand, das ist ja eher ein philosophischer Roman. Es geht ja um viel mehr, um die Freiheit der Gedanken, um das, was Vorstellung kann. Und ganz wichtig ist ja da, und der war auch ein sehr, sehr schräger Vogel, ist der Philosoph Schopenhauer mit seinen Pudeln und seiner schlechten Laune. Der liefert quasi so den philosophischen Unter- oder Überbau des Romans. Was haben Sie für ein Verhältnis zu ihm?
Naja, ich meine, letztendlich ist es eben so, dass eben sein Solipsismus natürlich irgendwo auch ein sehr, sehr freundlich verpackter Egoismus auch ist. Und das ist eben auch das Problem daran, also dass eben auch gesellschaftliche Dinge, also dass zu einer wahren Freiheit eben auch so Dinge wie Solidarität oder so dazugehören. Aber tatsächlich ist eben dieses Buch entstanden als so eine innere Antwort auf die auf dieses pandemische Geschehen und auf dieses die Frage sozusagen, was brauchen wir, um frei zu sein uns frei zu fühlen da ich selber auch viel Hypnose praktiziere und auch selber dadurch ja schon sehr häufig in Hypnose war und das eben ganz, ganz wunderbar finde, habe ich eben so probiert, an dieser Stelle dieses Fragezeichen zu stellen, ohne jetzt so komisch irgendwie neuzeitlich zu sein. Also ich habe das eben gerne benutzt, dieses Instrumentarium, um da eben so eine eigene Welt zu schaffen, wie so ein Labor, durch das wir dann so durchgehen können und hoffentlich auch sehr viel Spaß dabei haben, weil es, wie gesagt, es funktioniert meiner Meinung nach auch. Also ich finde ja auch die Frauen fast alle ganz toll, die da irgendwie rumwurschteln und der Michael, man hört den eigentlich gar nicht und kann sich aber vielleicht trotzdem vorstellen, wie der ist. Ich habe mich sehr gefreut, als Sie gesagt haben, dass Annika sehr schön ist, weil das steht nirgendwo. Ich bin auch überzeugt davon, dass sie sehr schön ist, aber das ist, weiß ich gar nicht. Sie hat auf jeden Fall eine sehr viel wichtigere innere Schönheit.
Die Männer im Dorf zumindest scheinen sie sehr schön zu finden. Das kommt zumindest rüber. Sie haben schon gesagt, Sie praktizieren auch Hypnose und Ihr letztes Buch, über das wir gesprochen haben, Hypochonder leben länger, da ging es ja um so Vorurteile gegenüber Psychiatrie und Techniken, die in der Psychiatrie, in der Psychologie angewendet werden. Ist das nicht auch sowas? Das kommt ja auch im Buch vor, dass das so ein Verfahren ist, was eigentlich eher so mit Zirkus, Hokus, Pokus und so weiter verbunden ist. Was erleben Sie für Reaktionen, wenn Sie das anbieten?
Oh ja, das ist also es gibt wenig so tolle und effektive psychotherapeutische Verfahren wie die Hypnose, die so gelitten haben unter ihrer eigenen künstlerischen Darstellung und Spiegelung. Also die klinische Hypnose, wie wir sie anwenden, die funktioniert ganz toll und die basiert auf Vertrauen. Die Rummelhypnose, die eben sozusagen in spektakulären Vorführungen durchgeführt wird, die basiert im Wesentlichen auf Macht, und zwar auf Macht des des Rummel-Vorführers gegenüber seinem Publikum. Und es ist tatsächlich Leuten, die klinische Hypnose praktizieren, strengstens untersagt, öffentliche Vorführungen von Hypnose zu machen, weil das eben das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und Patienten und Patientinnen gucken erstmal mit großen Augen, wenn ich ihnen das vorschlage. Die denken dann, ich spinne jetzt oder ich meine das nicht ernst. Und wenn sie das dann aber ein-, zweimal erlebt haben, was Hypnose eigentlich für mich als Patientin bedeutet, dann ist es eigentlich relativ schwer, den Patientinnen zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, es reicht jetzt, weil die sagen, auch ein-, zweimal können wir doch noch. Weil es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis und auch sehr effektiv. Also man spürt doch auch, dass man da sehr vorankommt.
Also ich würde eigentlich, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, mir auch gern mal einen Termin bei Ihnen besorgen zur Hypnose-Reise in die eigene Vorstellung. Jetzt zum Schluss wollte ich Sie noch was anderes fragen, Herr Hein. Wir sprechen gleich noch mit Rainer Moritz vom Hamburger Literaturhaus über die Absage der Leipziger Buchmesse. Ich nehme an, Sie waren da auch mit Ihrem Buch eingeladen.
Ja, das ist so. Ich bin dahin eingeladen gewesen und das ist etwas, was einen natürlich ungeheuer betrübt stimmen muss. Ich bin ja wie so ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, unerschütterlich in meiner Haltung gegen das Coronavirus und für alle Corona-Maßnahmen, die sinnvoll sind. Aber an dieser Stelle, in einer doch absehbaren Lockerung, die jetzt ja dann wahrscheinlich auch heute Morgen angestoßen wird, die Leipziger Buchmesse abzusagen, das erfüllt uns alle mit großer Trauer. Ich denke eben, also mich erinnert es an das Märchen Allerlei Rau, da sagt die jüngste Tochter zum Vater, ich liebe dich so wie das Salz in der Suppe und er ist so sauer und verstößt sie, bevor er dann erst viel, viel später merkt, wie sehr das Salz sozusagen doch den Geschmack und überhaupt die Suppe vollständig macht. Die Verlage können halt eine ganze Menge Geld auch ohne Lesungen und auch ohne Leipzig machen. Die können eben ihre Kochbücher und Bücher von Stars und Bastelbücher und so dergleichen verkaufen und damit genügend Geld verdienen. Aber das, was eben die Verlagslandschaft und die Literatur und uns alle lebendig erhält, sind natürlich die Lesungen, die Begegnungen, die kleinen, tollen Storys, die schönen Dinge, die da eben so im Leben nebendran stehen, das eben das Salz in der Suppe. Und darauf zu verzichten oder darauf eben doch, finde ich, etwas zu leichtfertig zu verzichten, ist falsch, will ich ganz klar sagen. Auch wenn ich auch gleichzeitig zugeben muss, dass ich natürlich da auch persönlich betroffen bin und auch persönlich traurig bin, aber ich halte es auch für wirklich falsch.
Jakob Hein, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Vielen, vielen Dank. Wünsche ich auch einen schönen Tag noch.
Ja, Ihnen auch. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken beim Galliani Verlag erschienen. Und die Absage der Leipziger Buchmesse, die hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Schriftsteller fordern, wir wollen lesen und haben eine Petition verfasst. Und jetzt haben auch die Literaturhäuser einen offenen Brief geschrieben und dort verkündet, trotzdem nach Leipzig fahren zu wollen und dort auch den Preis der Literaturhäuser zu vergeben. Rainer Moritz, Chef des Hamburger Literaturhauses, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Moritz, wie sind Sie und Ihre Kolleginnen denn zu dieser Entscheidung gekommen?
Es war eine ganz einfache Entscheidung. Wir haben natürlich diese Leipziger Buchmesse vorbereitet. Sie haben es gerade erwähnt, der Preis der Literaturhäuser, des Netzwerkes wird traditionell dort auch verliehen, wird verkündet. Wir hatten Veranstaltungen geplant. Und als dann diese Entscheidung kam, Sie haben es gesagt, die hohe Wellen geschlagen hat, war für uns klar, wir stemmen uns dagegen. Jakob Hein hat es ja gerade ähnlich formuliert. Ich halte die Entscheidung für grundfalsch in vielerlei Hinsicht. Und wir haben aber auch sofort gesagt, wir werden auf jeden Fall nach Leipzig reisen. Wir haben sowieso eine Tagung des Netzwerkes für Leipzig angesetzt. Die wird stattfinden und wir werden auch eine Form finden. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, wie wir auch die Preisträgerin, den Preisträger dieses Jahres präsentieren können. Also wir geben Leipzig nicht auf, aber es ist natürlich eine ganz bittere Entscheidung für die Branche, auf dieses Ereignis zu verzichten.
Jetzt ist die Messe in Leipzig ja zum dritten Mal abgesagt worden, aber in den zwei Jahren davor waren es irgendwie ein bisschen andere Gründe und es war auch nicht so kurzfristig. Viele sagen jetzt, das sei ein fatales Signal und könnte gleich das ganze Ende der Leipziger Messe bedeuten. Wie sehen Sie das?
Also zumindest besteht die Gefahr. Ich habe die Leipziger Messe seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Und es war ja so, wenn man zurückblickt in die Geschichte, in die 90er Jahre, in die frühen Nullerjahre, dann hat der Osten immer ein bisschen gelitten darunter. Es gibt viele in der Branche, die haben das nicht laut gesagt, aber viele haben natürlich gesagt, warum brauchen wir überhaupt diese putzige Leipziger Messe? Reicht Frankfurt nicht völlig aus? Man ist zähneknirschend hingefahren. Erst Leipzig liest, dieses großartige Lesefest, hat es dann geschafft, dass man auch in den großen Verlagen eingesehen hat, auf dieses Schaufenster der Branche können wir auf gar keinen Fall verzichten. Und wenn nun diese Frühjahrsmesse zum dritten Male ausfällt, dann ist das natürlich ein Alarmzeichen. Das heißt, die Versuchung in den großen Verlagen, und die waren ja jetzt maßgeblich daran beteiligt, dass die Messeleitung zurückziehen musste, da wird man sich überlegen, ja, brauchen wir sie denn wirklich? Können wir nicht auch andere Weisen finden, um unsere Bestseller zu platzieren? Also es ist eine Entscheidung, die auch mit den großen Verlagen zu tun hat. Deswegen ist die Branche ja jetzt seit einigen Tagen auch so innerlich zerstritten, weil man merkt, hier sitzen eben nicht alle im gleichen Boot, auch wenn jetzt die Konzerne schon wieder ein bisschen zurückrudern und in blumigen Stellungnahmen sagen, ja, wir halten natürlich an Leipzig fest. Ich glaube, dass das nicht zwingend ist nach diesen drei bitteren Absagen.
Aber man hat ja schon vor Corona manchmal gehört, dass eben Leipzig sich für die Verlage, ich sag mal, nicht wirklich lohnt, dass die Geschäfte alle in Frankfurt und in London gemacht werden. Könnte es nicht auch sein, dass da einfach umgedacht werden muss, also quasi was Neues kreiert werden muss fürs Frühjahr in Leipzig?
Nein, ich bin sehr dafür, dass man nicht sozusagen immer die alten Wege beschreitet. Die Zauberworte Hybrid, Digital, die haben wir in den letzten zwei Jahren oft genug gehört. Und natürlich muss sich auch eine Buchmesse verändern. Aber genauso klar ist natürlich, dass dieses Ereignis, denken Sie daran, was der Rundfunk macht mit einer Woche Leipziger Buchmesse. Das ist ein ideales Fenster, die Branche zu präsentieren. Das heißt, nirgendwo wird mehr berichtet, als wenn in Leipzig eine Woche lang sich Autorinnen und Autoren treffen. Rechnen im strengen Sinne tut sich eine Buchmesse ohnehin nicht. Das ist in Frankfurt aber noch schlimmer. Da sind die Hotelzimmer doppelt so teuer als in Leipzig. Also das ist nicht die entscheidende Frage, dass auch Verlage auf Kosten achten müssen, ist selbstverständlich. Aber das Entscheidende ist, dass man wieder eine Möglichkeit vertut, diese geschundene Literaturbranche, denken Sie daran, dass die Kultur ja in den letzten zwei Jahren, wenn es um Pandemieauflagen ging, ganz immer an letzter Stelle stand und jetzt die Möglichkeit hätte, unter klaren Auflagen eine solche Messe zu machen. Dies verschenkt man und das ist auch für die Verlage, die nur auf die Kosten schauen, letztlich eine Fehlrechnung, weil nirgendwo kann man die Literatur so präsentieren wie mit einer Messewoche, weil einfach drumherum geschrieben wird, gedacht wird und Jakob Hein hat es vorhin schon angesprochen, die Autorinnen und Autoren sind natürlich die Leidenden, die jetzt mit ihren neuen Büchern eben ganz schlecht in den Start kommen.
Wenn das stimmt, dass dieses Narrativ, dass jetzt eben die großen Konzernverlage quasi die Entscheidung gefällt haben und auch die Messe ein bisschen in die Knie gezwungen haben, wie könnte man die denn wieder überzeugen, dass sich das doch lohnt? Wie soll denn der Bücherfrühling in Leipzig, wie könnte der aussehen?
Ich glaube, die Messe muss sich umgestalten. Wir haben das ja erlebt im Herbst in Frankfurt im letzten Jahr. Da hat man alle Kraftanstrengungen unternommen. Das war eine Notmesse. Wer in Frankfurt war im Oktober, weiß natürlich, das kann nur einmal so stattfinden. Aber es wäre natürlich ein leichtes gewesen, auch in Leipzig zumindest ein Notprogramm unter klaren Auflagen auf die Beine zu stellen, dass neue Formen der Büchervermittlung geschaffen werden müssen, dass alles nicht nur die Live-Begegnung ist. Das wissen wir alle. Das ist aber auch keine ganz neue Erkenntnis. Aber ich glaube, man hat auch gemerkt in diesen zwei Pandemien, dass dieses Live-Erlebnis, diese Präsentation von Autorinnen und Autoren, dieses Zusammenführen mit dem Publikum, das ist ein altmodischer Faktor auf den ersten Blick, aber es ist, glaube ich, für diese Branche immer noch ein ganz zentraler Faktor. Und darauf jetzt leichten Herzens zu verzichten, das halte ich, wie gesagt, für einen großen Fehlschluss. Und deswegen rumort es ja in der Branche seit letzter Woche auch ganz gewaltig.
Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses und selbst Schriftsteller und Kritiker. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Moritz.
Gern geschehen, Frau Gerg.
Vor ein paar Tagen, am 10. Februar, hatte Bertolt Brecht Geburtstag und aus diesem Anlass widmet ihm das Brechthaus jedes Jahr eine Veranstaltungsreihe. In diesem Jahr geht es dabei darum, wie die Klassen, die Idee der Klassengesellschaft und die Träume der Brechtschen Figuren zusammenhängen. Markus Wolf war für uns im Literaturforum im Brechthaus dabei.
Seid ihr soweit? Kann es losgehen?
Sind wir soweit? Diese Frage stellen sich wohl auch viele der Figuren aus dem Werk von Bertolt Brecht, einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller und Dramatiker.
Oder eine Figur wie Mackie Messer. Ist Mackie Messer nun ein Proll oder ist er ein Banker? Das ist ja das Interessante an diesen brechtschen Figuren, dass sie in sich schon gebrochene Klassen darstellen.
Ich bin zu Gast im Literaturforum des Brechthauses in Berlin. Stärkende Träume brauchen Bodenhaftung, heißt es hier. Doch wie genau Bertolt Brecht zu Träumen steht, ist gar nicht so klar. Falk Strelow, Organisator der Tagung, sagt dazu:
Zum einen ist für Brecht der Traum realitätsvernebelnd, reaktionär, vielleicht sogar konterrevolutionär. Die bürgerliche Klasse sitzt im Theater und träumt sich da in eine fremde Welt hinein.
Literatur oder Theater als Ausbruch aus der Realität also. Diese Art von Traum lag Brecht fern. Aber gleichzeitig träumen die Figuren in Brechts Stücken von den großen Umbrüchen, aber auch von den kleinen bürgerlichen Freuden. Anna Kugli nimmt uns mit auf einen rasanten Parforce-Ritt durch die kleinen und großen Träume aus Brechts Stücken, von Hochzeit, Liebe und Kinderwünschen bis zur Zerstörungswut der Seeräuber-Jenny aus der Dreigroschenoper.
Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht, dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin?
Darin wohnt die Seeräuber-Jenny. Mittellose Dienstmagd, der von der Gesellschaft derart mies mitgespielt wurde, dass sie direkt alle umbringen lassen möchte von ihren imaginierten Rettern auf dem Schiff mit 8 Segeln.
Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.
In der Dreigroschenoper löst Brecht immer wieder ironisch die Hoffnung und Träume der kleinen Leute auf. Ein einfaches Happy End gönnt er ihnen nicht. Dass die zahlreichen Stücke von Brecht, aber auch sein Film Coole Wampe, den er im Jahr 1932 veröffentlicht, nun wieder Konjunktur haben, liegt wohl auch daran, dass seit einigen Jahren die Debatte um Klassismus auch im Literaturbetrieb wieder aufflammt.
Und wir haben entdeckt, dass es in Deutschland mitten unter uns tatsächlich noch eine Arbeiterinnenklasse gibt.
Kommentiert sarkastisch Inga Solti. Schließlich sei diese Klasse ja immer da gewesen, nur hätten der Erfolg von Didier Ribon oder Christian Baron sie wieder ins Bewusstsein des Feuilletons gerufen.
Sie stehen auf dem Standpunkt, die Gesellschaft veranlasse junge Menschen zum Selbstmord, indem sie ihnen Arbeitsmöglichkeiten verweigert.
Zitiert Micha Braun aus dem Zensurbericht zum Film Coole Wampe. Sowohl der Selbstmord eines Arbeitslosen als auch der Schwangerschaftsabbruch einer jungen Frau stießen der Zensurbehörde Anfang der 30er Jahre auf. Im Prinzip kritisiere die Zensurbehörde, dass Brecht die Realität zu ungeschönt zeige. Doch wer wird die Welt verändern? Diese Frage zieht sich durch alle Vorträge und durch viele Stücke von Brecht. Sie steht am Ende des Films Coole Wampe, als in einer S-Bahn ArbeiterInnen und Bürgerliche miteinander diskutieren, wer die Welt wohl anders gestalten werde.
Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt.
Hoffnungen und Träume werden bei Brecht gebrochen. Und doch wieder aufgebaut, wie eine komplizierte Verästelung von Wegen. Eben keine Einbahnstraße. Das trifft sich gut, denn im Gegensatz zu den Brecht-Stücken ist eine Konferenz in Pandemiezeiten eben doch manchmal genau das.
Für den Betrieb hier, wir sind aufgefordert worden, hier eine Einbahnstraße zu benutzen. Das heißt, da rein und da raus.
Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht.
Die Brecht-Tage im Brechthaus, Markus Wolf hat für uns berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Orhan Pamuk, der türkische Literaturnobelpreisträger, stand in seiner Heimat schon häufiger vor Gericht und auch an seinem neuen Roman Die Nächte der Pest nimmt die Justiz Anstoß. Angeblich wird der Staatsgründer in dem Buch verhöhnt. Dabei geht es um einen historischen Stoff, um die Pest, um eine Seuche. Also, Dirk Furich, da denkt man doch sofort an unsere Corona-Situation, oder?
Ja, natürlich denkt man genau an diese Situation, vor allem wenn man das Buch anfängt zu lesen, wo es um die Seuche, um solche Bekämpfung geht. Aber man muss sagen, Orhan Pamuk hat dieses Buch schon beendet, bevor Corona überhaupt losging. Und das ist eigentlich genau das Verblüffende, dass er trotzdem schon alle Seltsamkeiten bei den Bürgern, in der Verwaltung, in einer medizinischen Katastrophe solchen Ausmaßes wirklich beschreibt.
Und in welcher Zeit spielt das Buch überhaupt? Also was erzählt Orhan Pamuk da?
Es spielt in der Zeit der sogenannten dritten Pestpandemie und die grassierte zwischen 1894 und 1911. Die Krankheit verbreitete sich damals auch schon aus China und war wahrscheinlich auch über Tiere irgendwie übertragen worden. Orhan Pamuk siedelt diesen Roman auf einer fiktiven Mittelmeerinsel an, die heißt Minge, liegt irgendwo zwischen Kreta und Rhodos, also zwischen Griechenland und der Türkei. Und um die Konflikte zwischen diesen beiden Völkern, Türken, Griechen, Christen, Muslime, geht es auch sehr stark in diesem Buch.
Und bleibt das so in dieser Zeit oder spielt das auch so in unsere Gegenwart hinein? Haben Sie da dauernd quasi Wiedererkennungserlebnisse gehabt?
Es spielt ein wenig in unsere Gegenwart hinein, weil es eine Art Briefroman ist. Also es gibt eine Rahmenhandlung, in der die Urgroßenkelin der Protagonistin, die entdeckt später diese Briefe, ediert sie, sodass das dann praktisch fast in der Gegenwart spielt. Das ist aber eigentlich nur die eher unbedeutende Rahmenhandlung. Die eigentliche Handlung bleibt tatsächlich um 1900. Und es geht wirklich um Details in einer Pandemie. Was passiert da? Wie werden die Menschengruppen gegeneinander aufgehetzt? Es gibt Morde, weil man glaubt, die Ärzte, die die Kranken untersuchen, wären die Unglücksbringer, sie würden die Pest erst bringen. Also all das spielt auf dieser kleinen fiktiven Insel eine Rolle. Vor dem Hintergrund des Osmanischen Großreiches, das zerfällt. Abdülhamid II. Ist der Pascha, der Herrscher, der Sultan, der seinen Bruder ins Gefängnis gesteckt hat oder in den Palast verbannt hat, um selbst die Herrschaft zu erlangen. Und der regiert mit starker Hand, aber er ist schuld daran, dass das Osmanische Reich zerfällt. Am Rande spielen auch schon erste Pogrome gegen die Armenier eine Rolle in dem Roman. Das ist ja auch das große Thema in der Türkei, der große Konfliktherd in der Türkei, worüber Orhan Pamuk auch schon oft sich geäußert hat und oft schon geschrieben hat.
Aber das klingt für mich, als wäre das so ein bisschen der Hintergrund, oder ist das die Geschichte auch, die Orhan Pamuk in diesem Roman erzählt?
Die Geschichte ist aufgereiht an einer Figur, das ist eine Prinzessin aus dem Sultanshaus. Die fährt auf einem Schiff mit ihrem Mann, der ist ein Seuchenarzt. Die wollen eigentlich nach Hongkong reisen, werden aber aufgehalten, weil die Pest ausbricht. Sie landen auf dieser Insel Minga, stecken dort fest. Die Prinzessin wird dort so zu einer Art Königin gekrönt, weil diese Insel ist abgeschottet. Sie wird also von französischen und englischen Booten eingekreist, damit keiner auf diese Insel kommt und keiner sie verlassen kann, weil sie als Herd der Pest gilt. Also Quarantäne in der schlimmsten Form. Und die Geschichte wird eben ganz an den Briefen dieser Prinzessin, die dann später nochmal woanders eben nach Asien gelangt, aber erst wenn die Pest vorbei ist, daran wird diese Geschichte erzählt.
Jetzt hat das Buch ja fast 700 Seiten. Wie ist das denn erzählt? Waren Sie da richtig gepackt von dieser Geschichte?
Ja, ich muss sagen, mir fällt es nicht immer leicht, Orhan Pamuks Romane zu lesen, weil sie sind doch oft sehr abschweifig, sie sind sehr üppig, verästeln sich sehr häufig. In diesem Fall ist es anders. Ich finde, es ist ein sehr, trotz seiner Länge, sehr konzentrierter Roman, sehr gut nachvollziehbar. Es liest sich sehr, sehr gut weg. Man kann die Figurenkonstellation, die ganzen Dinge, die da passieren, sehr gut einordnen, sehr gut nachvollziehen. Er schafft es wirklich, ein großartiges Panorama zu schildern und auch so ganz viele Bezüge reinzubringen. Also ich habe es vorhin schon angedeutet, die Insel zwischen Griechenland und der Türkei liegt an der Scharnierstelle zwischen Ost und West. Das ist ja auch so ein großes Thema von Orhan Pamuk. Es geht darum, auch um die Idee, vielleicht eine gemeinsame Nation zu formen von Griechen und Türken auf dieser Insel. Denkt man vielleicht auch ein bisschen an die Situation in Zypern. Also da kommen so ganz, ganz viele Themen rein. Auch die Idee, dass man vielleicht in dieser Verbindung ein neues Europa, ein größeres Europa, das die Türkei mit einschließt, formen könnte. Das steckt alles in diesem Roman. Und was eben das Beeindruckende ist, ist diese visionäre Kraft. Um auf den Anfang zurückzukommen, wir haben gesagt, er schildert die Pest in allen ihren Einzelheiten. Das ist irgendwie, was ja manchmal große Literatur ausmacht, dass sie so eine unbewusste Vorausschau von Dingen haben, die sie eigentlich noch nicht wissen können. Und das macht diesen Roman, diesen großen Roman hochaktuell und auch in gewisser Weise visionär.
Dirk Furich über den neuen Roman des türkischen Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk, Die Nächte der Pest. 694 Seiten hat das Buch, das Gerhard Meyer aus dem Türkischen übersetzt hat, und erschienen ist es beim Hansa Verlag. Eigentlich wollte Alexander Kluge ja nach dem Zweiten Weltkrieg Medizin studieren, aber er hat keinen Studienplatz bekommen. Zum Glück, muss man aus heutiger Sicht wohl sagen, denn was hätten wir alles verpasst ohne die Bücher, Filme und Gedanken dieses eigenwilligen und originellen Denkers. Kluge studierte dann Jura in Frankfurt, dabei ist er an Theodor W. Adorno und seine kritische Theorie geraten und er hat das Filmemachen bei Fritz Lang gelernt. Einer meiner Lieblingsfilme von ihm heißt Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos und hier erklärt Alexander Kluge, was der Zirkus mit dem idealen Erzählen zu tun hat.
Wenn Sie in den Zirkus gehen, ja, dann haben Sie viel Lichterglanz und alles sowas und unten in der Manege stampfen die Füße der Elefanten. Das nennt man Bodenhaftung. Das ist die eine Ideal des Erzählens. Diese Beine sind wegen der Erdanziehung und weil diese Tiere so schwer sind, immer lotgerecht zum Erdmittelpunkt. Das ist Bodenhaftung. Und dann gibt es oben in der Kuppel des Zirkus, ja, die Kunststücke der Artisten, die schwingen da herum, als ob Menschen fliegen könnten. Hat mich sehr fasziniert früher, fasziniert mich noch heute. Und das ist das Oben und Unten. Und wichtig ist, dass man, wenn man oben die Artisten anguckt, also künstlerisch erzählt, gleichzeitig die Bodenhaftung unten behält. Das ist der Mutterwitz.
Alexander Kluge. Heute wird er 90 Jahre alt und wir gratulieren ihm herzlich.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Lena Bauer. Ich studiere an der KU Eichstätt und habe vor kurzem ein Buch gelesen von Sebastian Fitzek, der Insasse. Da geht es um einen, der sein Kind verloren hat und nicht weiß, wer der Mörder ist. Es wird aber vermutet, dass der Mörder in einer Psychiatrie ist, wo er sich dann quasi als Verrückter abstempeln lässt, damit er in die Psychiatrie kommt, um dann rauszufinden, ob er tatsächlich seinen Sohn umgebracht hat. Es war total spannend, vor allem das Ende. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es war eine sehr große Wendung, wo ich am Ende wirklich dann ein paar Tage erstmal noch drüber nachdenken musste, was da eigentlich passiert ist, weil sich eigentlich das ganze Buch dann nochmal umgedreht hat. Genau, das ist genau meine Art von Büchern, die ich gern lese.
Lena Bauer liest in Eichstätt. Der Insasse von Sebastian Fitzek erschienen im Knauer Verlag als Taschenbuch für 11,99 €.